Breitband Besprechung.
Personalisierte Daten sind heiß begehrt. Die sozialen Netzwerke im Internet sind dafür eine wahre Goldgrube. Je mehr Firmen über ihre Kunden bzw. potenzielle Kundschaft wissen, desto bessere Geschäfte wittern sie. Je mehr eine Person von sich preisgibt, desto interessanter, aber auch angreifbarer wird sie für andere. Das zeigt auch der aktuelle Fall von Datenklau bei SchülerVZ. Philipp Banse.
Alles fing damit an, dass Markus Beckedahl eine Mail bekam. Dem Blogger von netzpolitik.org wurden Nutzerdaten aus SchülerVZ angeboten. 1,6 Millionen Datensätze von Schülern.
Mit diesen Daten konnte man dann halt ermitteln, dass man zum Beispiel alle 16-jährigen Mädchen von der Schule nebenan samt Foto zusammengestellt bekam.
Nach dem Wirbel um diesen ersten Datensatz meldete sich ein weiterer Cracker. Auch er habe automatisiert Schülerdaten aus SchülerVZ herauskopiert. Der 20-Jährige schätzte seine Verhandlungsposition jedoch falsch ein, fuhr nach Berlin in die VZ-Zentrale, forderte Geld und wurde wegen versuchter Erpressung verhaftet. Auf netzpolitik.org berichtet darüber hinaus eine anonyme Quelle, dass sie zumindest bei StudiVZ auch als privat gekennzeichnete Daten habe auslesen können, also etwa die Postadresse oder das Geburtsdatum. Die zum Holzbrink-Konzern gehörende VZ-Gruppe besteht dennoch darauf, dass, Zitat, zu keiner Zeit etwa E-Mail-Adressen, Passwörter, Adressen oder Telefonnummern ausgelesen wurden. Doch niemand kann sagen, dass die jetzt aufgetauchten Daten die einzigen sind, die VZ-Netzwerke verlassen haben. Womöglich tauchen schon sehr bald weitere, viel privatere Datensätze auf, denn es war sehr lange kinderleicht, Profile bei SchülerVZ automatisiert abzugrasen. Wenn Roboter in kurzer Zeit Millionen Datensätze sammeln, kann es nicht beruhigen, wenn die VZ-Gruppe behauptet, die Datendiebe hätten nur Informationen gesammelt, die ohnehin für alle Mitglieder des Netzwerks sichtbar gewesen sind. Alle Mitglieder eines Netzwerks, bei SchülerVZ sind das rund 4 Millionen, bei StudiVZ rund 15 Millionen und bei Facebook über 300 Millionen Menschen.
Ja, also die jüngste Datenpanne bei SchülerVZ ist nicht bloß ein Fall für die Justiz. Immer mehr junge Menschen geben eher freiwillig ihre Daten raus. Datenschutz spielt für viele kaum noch eine große Rolle. Für sie gehören persönliche Daten im Netz als sichtbarer Ausweis einer neuen digitalen Identität einfach mit dazu. Vor der Sendung habe ich mit Professor Dirk Heckmann, einem Experten für Sicherheits- und Internetrecht an der Uni Passau, gesprochen. Ich habe ihn zuerst gefragt, ob es, abgesehen von der juristischen Beurteilung, bei Millionen Mitgliedern in den Netzwerken nicht sowieso illusorisch sei, überhaupt noch von Privatsphäre zu sprechen.
In der Tat muss man wahrscheinlich Privatsphäre neu definieren. Im Grunde genommen ist das, was früher tatsächlich nur einen kleinen Kreis betraf, der Freunde, der Familie, der unmittelbaren Bekannten, inzwischen öffentlich geworden. Wir haben eine Vermischung von privatem und öffentlichem Raum durch das Internet, aber ganz speziell durch die sozialen Netzwerke. Und da ist natürlich auch der Datenschutz ganz neu gefordert.
Ja, was muss sich denn da verändern am Datenschutz? Wo hakt es denn?
Weniger an den Gesetzen, die sind meines Erachtens eigentlich relativ gut aufgestellt, sondern an der Praxis. Im Grunde genommen brauchen wir eine Art Grundrechtsschutz durch Technik. Ein Beispiel. Die Workflows, die inzwischen in den sozialen Netzwerken ja etabliert sind, installiert sind, müssen meines Erachtens neu gestaltet werden. Man müsste zum Beispiel einen Button haben, wo man auf einen Klick sich die Sicht anzeigen lassen kann, die andere auf meinen Account haben, wenn sie dann von außen draufschauen. Ich sehe ja immer nur meine eigene Sichtweise und denke immer, das ist nur das an privaten Daten, was ich als Inhaber des Accounts habe und das nicht auch andere sehen.
Okay, aber gehen wir mal von diesem konkreten Fall jetzt bei SchülerVZ weg, von der juristischen Betrachtung. Steht dahinter nicht noch was ganz anderes, eine ganz andere Philosophie, ein Wechsel im Personenbild, was sich ändert? Auch, dass man, wenn man sich anguckt, in den 80er Jahren war es wichtig, eben die persönlichen Daten zu schützen. Und jetzt sind die Menschen ja freiwillig bereit, immer mehr von sich preiszugeben, weil sie sehen, sie können sonst gar nicht mehr am sozialen Leben teilnehmen. Muss man da nicht in den Köpfen, in der Philosophie etwas ändern?
Ja, gut, ich gebe Ihnen insofern recht. Natürlich hat sich hier das Leitbild ein wenig geändert, weil wir in einer Informationsgesellschaft leben, die ja sehr stark auch profitiert von diesen Informationen. und deswegen natürlich auch ein Stück weit dazu preisgeben muss an Daten, weil man sonst nicht mitwirken kann. Der Mensch lebt nicht auf der Insel alleine, er ist ein gemeinschaftsgebundenes Individuum, ein Geben und Nehmen ist das. Die Frage ist nur, wie weit soll das eigentlich gehen und soll ich zumindest nicht auch wissen, was mit meinen Daten geschieht? Die können ja ganz neu verknüpft werden. Wenn Sie jetzt scheinbar belanglose Informationen neu verknüpfen, nachhaltig vorhalten, dann ist das eine neue Qualität. Das Internet vergisst ja nichts und ich weiß nicht, was in vielen Jahren damit dann noch geschehen mag.
In diesem Zusammenhang könnte man vielleicht auch die Entwicklung sehen, die jetzt bei Twitter stattgefunden hat. In dieser Community werden die Tweets, die rausgehen, immer interessanter, auch für Microsoft. Mit der Suchmaschine Bing oder Google, die sind jetzt darauf angesprungen und wollen den Inhalt, der da rausgeht, von den einzelnen Twitterern, den wollen die vermarkten. Wie beurteilen Sie das? Haben die überhaupt ein Recht dazu? Wem gehören denn die Gedanken, die da rausgehen bei Twitter?
Passt sehr schön zu dem Artikel in der Welt, wo überschrieben ist, Facebook das bessere Google. Soziale Netzwerke sollen jetzt auch durchsuchbar gemacht werden. Das passt zu der Twitter-Problematik. Insgesamt eine bessere Durchsuchbarkeit. Und ich habe hier große Bedenken, ob das der richtige Weg ist.
Warum?
Weil wir auf, ganz einfach, wir haben hier Informationen, die sehr schnell, Twitter ist ja ein sehr schnelles Medium, die hier preisgegeben werden, die sind sicherlich auch nicht uninteressant, die sind sinnvoll in diesem Moment. Aber sie sind eigentlich nicht gedacht, um sie nachhaltig zu speichern oder gar neu zu verknüpfen, Profile damit zu erstellen. Und ich denke, unser Datenschutzrecht ist schon so zu sehen, dass man hier eine eigene Ermächtigung braucht für dieses nachhaltige Speichern. Da genügt mir nicht die Einwilligung, dass man überhaupt die Daten als solche erstmal zur Kenntnis nehmen kann.
Sagt der Sicherheitsexperte Professor Dirk Heckmann von der Uni in Passau. Ja, Matthias Spielkamp, siehst du das genauso? Siehst du das genauso pessimistisch, dass mit den Daten, die da kursieren, im Netz so viel Schindluder getrieben werden kann?
Es ist ja bis jetzt noch, was solche Nutzerdaten in diesen sozialen Netzwerken angeht, kein Fall bekannt geworden, in dem dann tatsächlich ein Missbrauch stattgefunden hat, der jetzt Schlagzeilen gemacht hätte. Also der Missbrauch im Moment ist, dass die Daten gesammelt werden. Und wenn das zum Beispiel die Geschäftsbedingungen nicht hergeben, wenn den Leuten das auch nicht gesagt wird, dass das gemacht wird, dann ist das auch nicht in Ordnung, das zu tun. Also da würde ich auf jeden Fall recht geben. Ich finde aber schon, dass man da sehr stark unterscheiden muss, von welchen sozialen Netzwerken man spricht und wie die genutzt werden. Am Anfang kam das Beispiel und jetzt gerade auch nochmal mit Twitter, dass also dann nicht klar ist, wie die Tweets genutzt werden können, die die Leute da schreiben. Und da bin ich dann doch schon eher der Ansicht, wer sich nicht darüber im Klaren ist, dass diese Tweets, die man schreibt und dann veröffentlicht, dass die wirklich öffentlich sind, dass die an alle gehen, die das lesen wollen, dass das nicht eingeschränkt ist und dass das dann unter Umständen auch durch Suchmaschinen auffindbar ist und nicht innerhalb von 2 Tagen wieder aus dem Netz verschwindet für alle Ewigkeit. Also wer sich darüber nicht im Klaren ist, der hat das Prinzip nicht verstanden. Und ja. Da fehlt es dann vielleicht ein bisschen an Medienkompetenz.
Na okay, gut. Aber auf der anderen Seite kann man doch auch argumentieren, dass es nicht in Ordnung ist, trotzdem, obwohl man das so sieht, dass es nicht in Ordnung ist, dass jetzt ein Dritter kommt und mit den Inhalten von anderen Leuten Geld verdient, die jetzt auf eine Seite stellt und die auf der Seite Fläche einräumt, die jetzt beworben werden kann und die Werbung verkauft. Und dieses Geld für sich selber nutzt. Da müsste doch eigentlich, wenn man es ganz genau nimmt, derjenige, der Urheber ist, dieses Tweets daran beteiligt werden. Der müsste doch da dran partizipieren. Oder ist das ein Denkfehler?
Ach, ein Denkfehler ist das nicht. Das sind vielleicht 2 unterschiedliche Sichtweisen, die da aufeinanderprallen und die im Moment ja ganz heiß diskutiert werden. Auch in dieser Sendung ist ja das Leistungsschutzrecht für Verlage schon angesprochen worden und auch heute noch in den Nachrichten wieder genannt. Das wäre ja genau die gleiche Forderung wie die Verlage stellen. Ich als individueller Blogger, Twitterer oder wie auch immer möchte jetzt also eine Bezahlung von Google dafür bekommen, dass die meine Tweets finden und auf ihrer Suchseite anzeigen. Ich finde das sehr seltsam. Das ist meiner Ansicht nach nicht mediengerecht, also wenn es ums Internet geht. Denn erstens machen die meisten Twitterer das auch, um selber davon zu profitieren, um ihre eigene Sichtbarkeit zu erhöhen. Ich selber twittere ja auch und finde das gut, wenn diese Tweets gefunden werden. Darum mache ich das Ganze. Ich möchte, dass das gesehen und gelesen wird und dass sich vielleicht andere Leute darauf auch beziehen. Also diese Ökonomie der Aufmerksamkeit. Und die wird ja bestärkt dadurch, dass es Suchmaschinen gibt. Das muss ja nicht nur Google sein, das kann Yahoo sein, das kann Bing sein oder wer auch immer. Und ich glaube, da muss man sich ein bisschen von dieser Vorstellung verabschieden, dass ich jetzt wirklich für die letzten 2 Worte, die ich irgendwo veröffentliche, auch noch eine Art von Vergütung sehen will. Denn da ist es einfach so, wenn ich etwas in meinen Blog schreibe und dieser Blog-Eintrag wird, weil jemand nach bestimmten Stichworten sucht, nachher auf der Google-Ergebnisliste angezeigt, dann kann ich dafür kein Geld verlangen, sondern da bin ich froh, dass der da angezeigt wird. Das ist eigentlich mein Ziel.
Ja, wird das auch insgesamt führen unterm Strich zu einer Veränderung der Qualität der Nachrichten? Ist das, wenn man sich vorstellt, dass die Informationen, die da gelistet werden, neu konfektioniert werden auch, dass es plötzlich ein ganz anderes Nachrichtenbild geben wird im Vergleich zu den klassischen Agenturen, also ein authentischeres Nachrichtenbild vielleicht bezogen auf bestimmte geografische Regionen oder spezielle Interessengruppen? Ist das so ein Ausblick, den man vielleicht in die Zukunft wagen könnte?
Ich muss sagen, dass es mir sehr schwer fällt, diesen Ausblick zu wagen. Ich habe ja eben dieses Beispiel gehört, dann kann man sofort wissen, wo jetzt gerade Schnee gefallen ist. Also so eine Nachricht, die sich wirklich um Fakten dreht und nicht unbedingt um Meinungen oder um etwas, was man sofort mit einer Quelle unterlegen kann. Wenn ich zum Beispiel was twittere, guck mal, was hier und da geschrieben wurde oder der Koalitionsvertrag ist raus und hier ist das PDF, dann kann man das eben sofort überprüfen oder ich sage, mir geht's gerade nicht gut, aber das brauche ich nicht zu überprüfen. Also eine Meinungsäußerung ist das eine, Fakten sind das andere. Fakten, die ich aber nicht sofort überprüfen kann, die können tatsächlich, wenn diese Tweets so eine große Bedeutung bekommen sollten, einfach einen anderen Charakter bekommen. Und dann habe ich auf einmal Dinge, die als Nachrichten einsortiert werden und die aber einfach nur von einer Person abgesetzt wurden und nicht überprüft worden sind. Und das könnte tatsächlich zu einer Veränderung des Nachrichtengeschehens führen, die im Moment für mich allerdings nicht so erstrebenswert aussieht.
Okay. Vivian, wie hältst du das? Wie twitterst du?
Wenig, sehr wenig. Ich bin natürlich angemeldet und folge aber lieber zum Beispiel Musikern auf ihren Wegen durch die Welt.
Und da gehörst du auch mit zur Mehrheit. Ich glaube, es gibt so ein Verhältnis von 90 zu 10, wenn man von 100 ausgeht. Die 10% sind eher in der Minderheit, die was produzieren. Der Rest konsumiert einfach nur.
Ja.
Dann machen wir weiter mit Musik.
Ja, konsumieren wir doch auch noch ein bisschen.